Deutschlandfunk, Andruck.
Indonesien unter niederländischer Kolonialherrschaft. Indonesien unter japanischer Besatzung. Der lange Kampf um Unabhängigkeit. Der belgische Autor David van Reybrouck hat ein umfangreiches Buch über diesen Part der indonesischen Geschichte geschrieben. Revolusi lautet der Titel, denn so wird der damalige Aufstand genannt. Van Reybrouck hatte bereits ein Buch über den Kongo und dessen Kolonialgeschichte geschrieben, jetzt also nach langen Recherchen Indonesien. Unser Rezensent Matthias Bertsch ist sehr angetan von dem Buch und beginnt seine Besprechung mit einem Zitat.
Hast du eine Ahnung, wo Indonesien liegt? Nicht genau. Irgendwo in der Gegend von Bali?
David van Reybrouck zitiert im ersten Kapitel einen unter westlichen Experts beliebten Witz. Indonesien, natürlich, den Namen hat man schon mal gehört. Aber wo der Inselstaat genau liegt und was für eine Geschichte er hat, weiß kaum jemand. Nach der Lektüre dieses grandiosen Buches ist das anders. Van Reybrouck ist ein begnadeter Erzähler an der Schwelle zwischen Wissenschaft und Journalismus und zugleich ein Anhänger der Oral History. Die weit über 100 hochbetagten Zeitzeugen, die er interviewt hat, machen deutlich, was es heißt, die niederländische Kolonialherrschaft erlebt oder erlitten zu haben. Im Zentrum steht dabei jener Aufstand, der dem Buch seinen Titel gegeben hat. Revolusi.
In Indonesien ist sie seit Jahrzehnten der unveränderliche Gründungsmythos des weiträumigen, hyperdiversen Staates. Ganz gleich, in welchem Teil Indonesiens ich landete, der Flugplatz war auf sehr vielen der Inseln nach einem Freiheitskämpfer benannt. Straßennamen und Standbilder huldigen nach wie vor der Revolusi. So groß die Unterschiede zwischen den aufeinanderfolgenden Präsidenten in ideologischer Hinsicht auch waren, historisch beriefen sich alle auf dasselbe Ereignis. Den heroischen Perang Kemerdekaan, den Unabhängigkeitskampf gegen die Kolonialmacht.
Eine Kolonialmacht, deren Nachfahren sich bis heute schwer tun, diesem Teil ihrer Geschichte ins Auge zu sehen, weil er so gar nicht ihrem Selbstbild entspricht. Die Niederländer sind ein liberales Volk, keine brutalen Eroberer. Und in der Tat, schreibt Van Reybrouck, begann
das koloniale Abenteuer der Niederländer nicht mit dem Hunger nach Land, sondern mit dem Wunsch nach mehr Geschmack. Die Niederlande fielen nicht in ein Land ein, um dort die Herrschaft zu übernehmen. Sie fielen am Anfang in gar nichts ein und wollten auch nichts übernehmen. Sie wollten nur etwas abnehmen, in erster Linie Gewürze. Schon seit Jahrhunderten waren asiatische Gewürze in Europa hochgeschätzt.
Das Monopol für den Handel mit Südostasien hatte die Vereinigte Ostindische Kompanie, eine Aktiengesellschaft, die internationale Verträge abschließen, Recht sprechen und Soldaten anwerben durfte. Sie nahm Schritt für Schritt und im Zweifelsfall mit brutaler Gewalt jene Inseln in Besitz, die heute Indonesien heißen. Dann übernahm der Staat diese Aufgabe, sodass die Niederlande schließlich eine Kolonie besaßen, die 50-mal so groß wie das Mutterland war. Das Verhältnis zu den Kolonisierten fasste ein hoher niederländischer Beamter so zusammen.
Kommerzielle Orientierung und Reserviertheit haben den Niederländern in Indonesien ihren Stempel aufgedrückt. Das Ergebnis war Gleichgültigkeit, das ist das richtige Wort, Gleichgültigkeit gegenüber allem, was die anderen Bevölkerungsgruppen betraf.
Gleichgültig, aber nicht gleichwertig. In der Hierarchie standen oben die Niederländer, darunter die Indos, die einen niederländischen Vater und eine Mutter aus Java oder Sumatra hatten, und ganz unten die einheimische Bevölkerung. Es waren vor allem junge Männer und Frauen, die diese Mischung aus Ignoranz und Rassismus irgendwann nicht mehr akzeptierten und die Unabhängigkeit forderten, führt der Autor aus. Zunächst konkurrierten Nationalisten, Marxisten und Muslime untereinander, doch dem charismatischen Sukarno, später der erste Präsident Indonesiens, gelang es, die drei Strömungen zu vereinen unter der Flagge des Nationalismus.
Der Architekt Sukarno sprach klar und einfach. Eine wichtige Rolle spielten Gegensatzpaare Sini und Sana, hier und dort. Hier wir, dort sie. Hier die Indonesier, dort die Holländer.
Und dann waren da noch die Japaner. Die Kapitel über ihre Besatzung Indonesiens gehören zu den spannendsten des Buches, auch weil sie das unterschiedliche Verhältnis zu Kolonialismus und Faschismus deutlich machen. Viele Indonesier begrüßten die japanische Invasion zunächst, weil die asiatischen Brüder die verhassten Niederländer vertrieben. Doch schnell wurde deutlich, dass die Japaner nicht als Befreier, sondern als neue Herrscher kamen, die nur an den Rohstoffen des Landes interessiert waren. Der Faschismus ist noch schlimmer als der Kolonialismus, zitiert van Reybruck indonesische Unabhängigkeitskämpfer, die in den Niederlanden die deutsche Besatzung erlebten und sich dem Widerstand gegen die mit Japan verbündeten Nazis anschlossen. Als Japan im August 1945 kapitulierte und Sukarno mit ein paar Getreuen die Republik Indonesien ausrief, erkannten die Niederlande dies allerdings nicht an. Erst nach 4 Jahren Kampf und brutaler Gewalt auf beiden Seiten sah die Regierung ein, dass sie die Unabhängigkeit nicht aufhalten konnte. Das letzte Kapitel des Buches ist dem Weiterwirken der Revolusi gewidmet. Im April 1955 eröffnete Präsident Sukarno in Bandung ein Treffen zahlreicher Staatslenker, die mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung vertraten.
Dies ist die erste internationale Konferenz farbiger Völker in der Geschichte der Menschheit. Es bedeutet einen Neuanfang in der Geschichte der Welt, wenn Oberhäupter asiatischer und afrikanischer Völker einander in ihren eigenen Ländern begegnen können. Wir sind vereint durch die gemeinsame Ablehnung von Kolonialismus in jeder denkbaren Form. Wir sind vereint durch die gemeinsame Ablehnung des Rassendenkens.
Dass zu den Teilnehmern auch der Großmufti von Jerusalem, al-Husseini, gehörte, der dem antisemitischen Rassedenken der Nazis keineswegs ablehnend gegenüberstand, verschweigt van Reybruck. Sein Interesse gilt dem ebenfalls anwesenden ägyptischen Staatschef Nasser, der den Geist von Bandung in die arabische Welt trug und dort als Held gefeiert wurde, als er den in britisch-französischem Besitz befindlichen Suezkanal verstaatlichte. Wenig später wurden in Rom die römischen Verträge, das Gründungsdokument der EU, unterzeichnet. Kein Zufall, ist der Autor überzeugt.
Ohne Bandung kein Suez, ohne Suez kein Europa. Die europäische Einigung sollte die energische Reaktion Europas auf den Antiimperialismus des Südens sein. Der niederländische Außenminister Josef Luyns meinte, die römischen Verträge sicherten nicht nur mehr Wohlstand auf dem alten Kontinent, sondern zugleich die Fortsetzung von dessen großer weltweiter Kulturmission. Nicht post-, sondern spätkolonialistisches Denken lag der europäischen Einigung zugrunde.
Revolusi endet mit einer düsteren Prognose. Das Zeitalter des Kolonialismus ist vorbei, aber solange der Kapitalismus besteht, zitiert van Reybruck eine seiner Zeitzeuginnen, wird die Welt weiter in die ökologische Katastrophe getrieben. Sind wir die Kolonisatoren künftiger Generationen?
Sie hörten die Rezension von Matthias Bertsch über David van Reybrucks Buch Revolusi, Indonesien und die Entstehung der modernen Welt. Übersetzt von Andreas Ecke, im Surkamp Verlag erschienen. Es füllt 752 Seiten und ist für 34 € zu erstehen.